Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Bei der Erwähnung von Winnenden gehen die Gedanken bei den meisten wohl automatisch an den 11. März 2009, als ein ehemaliger Schüler der dortigen Albertville-Realschule insgesamt 15 Menschen tötete. In SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim berichteten Jens Rabe, der im Prozess als Anwalt und Nebenkläger die Eltern vertrat, die ihr Kind verloren hatten, und Gisela Meyer, die ihre Tochter verlor, die an der Schule als Referendarin arbeitete.
Die ersten Monate danach waren definitiv eine unglaubliche Achterbahnfahrt. Ich musste erst einmal überhaupt wieder Boden unter den Füßen bekommen.
Wobei vermutlich dann diese neue Lebensrealität und Lebensnormalität mit dem, was davor war, auch nicht so schrecklich viel zu tun hatte.
Das ist nicht das, was man oft unterstellt hat, als gäbe es eine Rückkehr in eine Normalität. Eine Rückkehr gibt es überhaupt nicht. Es gibt eine Aufforderung, ein neues Leben zu beginnen. Nur ist das eben nicht aus eigenem Wunsch entstanden, sondern das ist völlig unfreiwillig, einfach durch Konfrontation mit der Situation, die es
gab. Was damals passiert ist. Jens Rabe, als Anwalt haben Sie mit vielen Angehörigen zu tun gehabt, mit Angehörigen von Opfern. Was die Ihnen erzählt haben, deckt sich das mit dem, was Frau Meyer gerade geschildert hat?
Es deckt sich vollkommen. Auch die Mandanten, die ich vertreten habe, schildern, dass sie sich eigentlich aus dem Leben geworfen gefühlt haben und unheimlich viel Mühe hatten, unheimlich viel Energie aufwenden mussten, um in das normale Leben zurückzukommen, um ein gewisses Stück Normalität wieder zu erlangen, auch im Alltag.
Frau Meyer, Sie haben damals bei dieser ersten Sendung vor fast 10 Jahren gesagt, Sie haben auch sehr viel an Hilfe und Solidarität erfahren. Hat sich das über die Jahre hinweg gehalten oder hat sich das dann irgendwann auch verändert?
Es hat sich verändert und es hat sich erhalten. Das heißt, es gab einige Menschen, die, sagen wir mal, durch die Attraktivität des Augenblicks, durch den momentanen Schock sehr geneigt waren, dazu zu kommen, Hilfe anzubieten. Das sind aber diejenigen, die sich genauso schnell dann wieder abwenden. Und es gab einige, die sind bis zum heutigen Tag schlicht da. Sie nehmen Anteil. Das sind die, die man heute echte, gute oder wahre Freunde nennt, die Teil des eigenen Lebens geworden sind.
Sind bedingt durch diese traurige und dramatische Geschichte auch Freundschaften entstanden?
Es sind Freundschaften entstanden und Freundschaften zerbrochen, aber ich gehe davon aus, dass das wohl auch nicht die echten Freundschaften waren.
Jens Rabe, deckt sich das auch in diesem speziellen Fall mit dem, was Frau Meyer gerade erzählt hat?
Ja, das kann ich bestätigen. Es ist so, dass viele meiner Mandanten mir erzählt haben, wie es in den ersten Tagen nach dem Amoklauf war. Da war die Anteilnahme groß, da sind viele gekommen. Aber es geht nicht nur um die ersten Tage und Wochen, sondern es geht auch um die Zeit danach. Und da zeigt sich nun, wer wahrer Freund ist und wer bereit ist, was auszuhalten, nämlich die Launen, die dann eben bestehen, das Leid. Und viele berichten mir, dass es schmerzhaft war zu erfahren, dass irgendwann, und zwar schon nach 4 oder 6 Wochen, was ja nicht eine lange Zeit ist, sich die ersten Freunde abwandten, weil sie sagten, jetzt reicht's doch dann, jetzt komm mal wieder auf die Beine. Man muss doch jetzt nun auch nicht jeden Tag traurig sein. Oder es kam Plattitüden wie, das Leben geht weiter, die Wunden heilen schon. Und es ist natürlich nicht aushaltbar in so einer Situation. Und von diesen Freunden muss man sich dann vielleicht auch trennen. Und so war's.
15 Menschen verloren durch den Amoklauf eines ehemaligen Schülers vor 10 Jahren in Winnenden und Wendlingen ihr Leben. Über das Danach berichteten in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim Gisela Rabe, die ihre Tochter Nina verlor, die an der Albertville-Realschule Referendarin war, und Jens Rabe, der als Anwalt und Nebenkläger Eltern vertreten hat, die ihr Kind verloren haben. Der Vater des Amokläufers war Sportschütze und besaß 15 Sportwaffen. Er wurde zu 1,5 Jahren auf Bewährung verurteilt.
Meine Mandanten und ich hatten erst jetzt vor Weihnachten wieder die Diskussion, ist das Urteil passend oder ist es nicht? Ich würde eine zweigeteilte Antwort geben. Es war sicher extrem wichtig, den sogenannten Schuldspruch zu bekommen, wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen, wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil erstmals in dieser Klarheit von dem Gericht geäußert wurde, wer Waffen liegen lässt und dann passiert am Ende etwas mit dieser Waffe, ist strafbar oder hat sich strafbar gemacht.
Das ist Frau Meyer, Sie als Betroffene, die Ihre Tochter verloren hat, 1,5 Jahre auf Bewährung, ein gerechtes Urteil?
was ist denn schon gerecht angesetzt eines 15-fachen Mordes? Ich möchte eher sagen, ein sinnvolles Urteil oder ein nicht sinnvolles Urteil. Und da kann ich uneingeschränkt sagen, ja, ein sinnvolles Urteil. Der Sinn in diesem Urteil ist genau dieser Schuldspruch. Das heißt, dass deutlich wurde, wer so etwas Gefährliches wie eine Schusswaffe aus freiem Entschluss zu Hause in einem Wohnhaus aufbewahrt, hat eine erhöhte Verantwortung zu tragen und hat eine erhöhte Sorgfaltspflicht. Und wenn er dieser Anforderung nicht nachkommt, macht er sich strafbar. Es war für mich auch ganz wesentlich an diesem Prozess, ihn zu verstehen als Weckruf an alle Waffenbesitzer, an alle Menschen, die immer noch sagen, das ist einfach nur ein Hobby, so wie Tischtennis eben auch.
Wie haben Sie den Vater von Tim Kretschmer vor Gericht erlebt?
Er war an diesem Prozess nur da anwesend, wo es unumgänglich für ihn war, das heißt nur zu Anfang und zu Ende des Prozesses. Und da hat er sich eigentlich kaum geäußert. Er hat persönliche Daten angegeben und hat dann einmal einen vorab aufgesetzten Brief verlesen. Ich habe, wenn ich auch nur einen Eindruck schildern darf, den Eindruck eines emotional sehr reduzierten Menschen, das heißt eines sehr gefühlsarmen Menschen erlebt, der keine beherrschte Haltung zeigte. Beherrscht ist man, wenn man Gefühle hat und diese beherrscht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ein wildes Gefühlsleben unter einer kühlen Oberfläche tobt. Ich hatte eher den Eindruck, da ist einfach schlicht kein Gefühlsleben da.
Hatten Sie ein persönliches Gespräch? Gab es eine persönliche Entschuldigung Ihnen gegenüber oder anderen Angehörigen gegenüber?
Leider nein. Es gab einmal im Sommer nach der Tat ein Schreiben, dem ich unterstelle, dass es sehr professionell aufgesetzt war, auf keinen Fall von ihm selbst entworfen war. Es gab, und das bedauere ich heute sehr, nie ein persönliches Gespräch. Es wäre wichtig gewesen, für mich auf jeden Fall, für einige andere Angehörige auch, nicht um Schuld zuzusprechen. Das ist Sache des Gerichts, das ist Sache der Menschen, die etwas von Juristerei verstehen. Nein, um eine Atmosphäre zu spüren und zu spüren, in welcher Atmosphäre dieser Junge aufgewachsen ist und wieso ein Kind geboren in einem Dorf im Schwabenland zum 15-fachen Mörder werden konnte.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Heilberufe müssen ihre eigene Identität verteidigen. Das fordert der Medizinethiker Giovanni Maio, der an der Universität in Freiburg ein Institut für Medizinethik leitet. Er war am Dienstag zu Gast in SWR 1 Leute und sagte, was er im Gesundheitssystem direkt ändern würde, wenn er einen Wunsch frei hätte.
Das wäre, dass wir ein neues System entfalten, in dem es nicht um die Erlöse geht, nicht darum geht, Umsatz zu generieren, sondern darum geht, den Patienten zuzuhören und zu fragen, wie können wir sein Problem lösen. Wir leben in einem falschen System, das falsche Anreize setzt und insofern auch die ganzen Heilberufe deformiert werden und das Eigentliche, nämlich für den anderen da sein zu wollen, gar nicht mehr abgefragt wird.
Was wäre denn der erste Schritt, um dieses System zu ändern?
Ja, wir müssen das Denken verändern. Das, was wir gegenwärtig haben, ist eine Deformierung des Denkens. Nicht? Die Heilberufe haben das Gefühl, es geht um Schnelligkeit, es geht um Stromlinienförmigkeit, es geht um Durchschleusen, um Reparaturfabrik, um Fließbandarbeit. Aber Medizin ist eine zuwendungsorientierte Disziplin, bei der man den Heilberufen wieder Gehör verschaffen muss. Die Pflegenden, die Ärzte, die wissen, wie man gut behandelt und auf die muss man hören. Wir haben ein System, das eben diesen Menschen, die das gelernt haben, gar nicht mehr der Raum gegeben wird, um das zu verwirklichen, was sie gelernt haben.
Die Ärzte haben aber natürlich auch eine Geschäftsführung über sich. Das sind dann vermutlich weniger Ärzte, sondern eher BWLer. Liegt da ein Fehler im System?
Es ist ein Fehler im System, die Sachkundigkeit der Heilberufe nicht mehr abzufragen. Ein Fehler im System, Anreize so zu setzen, als ginge es um ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist ein Fehler. Sie haben ein soziales System und kein Wirtschaftsunternehmen. Ein soziales System funktioniert anders. Wir müssen natürlich auch im sozialen System wirtschaftlich denken, dergestalt, dass wir eine Verschwendung vermeiden. Aber wir dürfen nicht nach Rentabilität ausgerichtet sein, dass man nur das tut, wofür man genug Geld bekommt. Das ist ganz schlecht. Auf diese Weise werden eben die chronisch kranken, die schwer kranken Menschen an den Rand gedrängt. Wir dürfen nicht danach fragen, ob es sich rentiert zu helfen, sondern wir müssen fragen, wie können wir helfen.
Aber das Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Es gab ja vor etwa 2 Jahren den Streik der Pflegekräfte. Was bewirkt so ein Streik?
Ja, der Streik war sehr, sehr wichtig, weil auf diese Weise eben eine Fehlentwicklung sichtbar geworden ist. Und zumindest hat man dann erkannt, dass wenn man die Pflege unter dieses Pauschalfinanzierungssystem subsumiert, dass man auf diese Weise nur noch an der Pflege spart. Nicht? Man hat an der Pflege nur gespart, weil man für die Pflege kein Geld bekommt. Man bekommt für die Eingriffe Geld, aber nicht für die Pflege. Und das war grundlegend falsch, es so zu organisieren. Und deswegen hat man die Pflege jetzt herausgenommen aus dem DRG, aus dem Fallpauschalensystem. Das ist absolut richtig gewesen. Aber das müsste man mit den Ärzten genauso tun. Wenn man die Ärzte auch so quasi implementiert, dass sie Geld erwirtschaften müssen, ja, dann führt das zu einer Beschleunigung aller Prozesse und im Grunde zu einer psychosozialen Rationierung. Sie haben keine Zeit mehr, sich zu kümmern.
Wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern, damit hat sich der Antisemitismusbeauftragte Baden-Württembergs Michael Blume intensiv befasst. Morgen erscheint sein Buch »Warum der Antisemitismus uns alle bedroht«. Am Freitag war er zu Gast in SWR1 Leute und berichtete bei Wolfgang Heim über seine Einsätze im Nordirak. Dorthin ist er im Jahr 2015 13 Mal gereist, um jesidische Mädchen und Frauen, die vom IS verschleppt worden waren, nach Deutschland zu holen.
Unsere Partner war die kurdisch-irakische Regierung, die dortige Region. Das waren sozusagen unsere Partnerregion. Und dann galt es natürlich mit dem Hohen Rat der Jesiden, mit Scheichs, mit Stammeschefs und so weiter, dann eben auch dort vor Ort zu verhandeln, dass keiner auf einen schießt. Und das hat ja insgesamt auch geklappt.
Wie nah sind Sie den Verantwortlichen des Islamischen Staates gekommen?
Ja, manchmal auf wenige Kilometer und wie gesagt, in Einzelfällen hat man sich sogar gehört, also haben sie auch geschossen. Wir waren unter Geheimhaltung, das heißt, sie wussten, dass wir da sind, sie wussten nicht, wo wir sind, aber sie hätten natürlich gerne uns in die Finger bekommen, aber es ist ihnen nicht gelungen.
Was waren die gefährlichsten Momente dieser Reisen?
Ja, es gab natürlich Momente, die kritisch waren. Also einmal zum Beispiel kam auch eine Geheimdienstwarnung, dass sie uns suchen, aber sie waren in der falschen Stadt und da galt es dann einfach, Nerven zu bewahren. Wir hatten ein gutes Sicherheitskonzept. Ich will es mal so sagen, als wir dann gelandet sind, als die letzte meiner Mitarbeiterinnen dann ausgestiegen ist, dann bin ich mal umgefallen für 4 Tage, weil dann kam der ganze Stress hoch. Aber während man da drin ist, dann hat man jetzt nicht die Zeit, sich groß Sorgen zu machen.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, Sie waren mit dem Psychologen Kisilhan vor Ort.
Ja.
Haben eng mit ihm zusammengearbeitet. Wir hatten ihn, glaube ich, vor 3 Jahren zu Gast und er hat damals erzählt, wie es für ihn war oder wie er diese Kinder und Frauen erlebt hat, die zum Teil auf Marktplätzen in Saudi-Arabien beispielsweise in Käfigen ausgestellt wurden und verkauft wurden.
Ja, es ist also auch, sie wurden getauscht, verlost. Sie galten in der Ideologie des sogenannten Islamischen Staates dann eben als Ware. Man muss aber sagen, das ist zum Beispiel auch Schiiten passiert und wir haben auch einige Christinnen aufgenommen. Das Projekt war ja für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder. Nicht nach der Religion, sondern wem ist so Schlimmes widerfahren und denen haben wir geholfen.
Denen Sie geholfen haben, geht es heute wie gut in Baden-Württemberg?
Also das ist natürlich unterschiedlich. Jeder geht mit Traumata anders um. Aber insgesamt, vor allem die Kinder, wenn Sie die heute sehen, die können Sie nicht mehr unterscheiden. Die sind bildungshungrig, die wollen leben. Ein kleiner Junge hat mir mal aus Dankeschön, als er mich wiedererkannt hat, auf Deutsch bis 20 gezählt. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, also jeder Mensch ist eine Welt und allein schon die Kinder, jedes Leben ist es einfach wert.
Haben diese jungen Frauen, die ja auch Schreckliches erlebt haben, die zigfach vergewaltigt wurden, haben die es auch geschafft, sich neu zu motivieren für ein neues Leben?
Ja, das bekannteste Beispiel ist ja Nadia Murad, die also da wirklich auch Schlimmstes überlebt hat und einen großen Teil ihrer Familie verloren hat. Sie kommt aus Kojo und sie ist dann an die Öffentlichkeit gegangen, noch während wir im Irak waren und ist mutig nach New York in den UN-Sicherheitsrat. Und jetzt hat sie ja den Friedensnobelpreis bekommen. Da waren wir im Dezember in Oslo, auch der Ministerpräsident und ich. Und da muss man ganz klar sagen, für mich sind das Heldinnen.
Professor Christoph von der Malsburg ist ein Pionier der technischen Gesichtserkennung. Er ist ein weltweit anerkannter Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Wie bestimmt die heute schon unseren Alltag? Darüber sagte er am Mittwoch in SWR1 Leute.
Ich kann also in mein Handy reinsprechen und das wird in Text umgewandelt, der als Textnachricht weitergeschickt werden kann. Das ist eine ganz tolle neue Entwicklung. Oder auch Bilderkennung oder automatisches Übersetzen. Es gibt diese Firma in Deutschland, die ganz tolle, wirklich anerkennenswerte Übersetzungen macht, die also ganz selten mal korrigiert werden müssen. Das ist eine gute Seite der künstlichen Intelligenz.
Ja, und es gibt unterschiedliche Seiten. Können Sie mal die unterschiedlichen Disziplinen der künstlichen Intelligenz benennen? Da gibt es dann vermutlich eben auch die schlechten Seiten.
Also eine Anwendungsart, vor der wir uns natürlich alle fürchten müssen, ist, dass die künstliche Intelligenz Überwachung möglich macht, die völlig flächendeckend ist. Also als wir den Roman 1984 gelesen haben, dachten wir, ja, Kamera in jeder Wohnstube, wer soll sich denn die Bilder anschauen? Aber inzwischen ist es möglich, solche Bilder alle auszuwerten. Und in manchen Staaten wird es ja geplant, dass also die Menschen im Sinne von Social Credit überwacht werden und in sehr engmaschiger Weise und jeder Misstritt im Sinne des Staates also nun bestraft wird. Davor muss man sich doch sehr fürchten.
Da haben Sie auch mit Chinesen gesprochen. Wie wird das dort im Land aufgefasst?
Also zu meinem Erstaunen nehmen die das alle nicht ernst. Also einer hat gesagt, na ja, also das sagen die westlichen Medien, einige Firmen machen das, aber doch nicht der Staat. Anderer hat gesagt, ja, das wird doch nie eingeführt. Ein Dritter hat gesagt, na, das macht doch nichts, wir verhalten uns doch alle wohl. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die nur halt ihren Mund lieber halten und lieber nicht zitiert werden wollen oder ob sie es wirklich nicht ernst nehmen. Die Chinesen scheinen, also da gibt es offensichtlich keinen Aufstand dagegen im Augenblick.
Sie sind ein Pionier der technischen Gesichtserkennung. Das entspricht ja auch einem, ich sag's mal krass, Überwachungsstaat, den Sie damit ermöglicht haben. Bereuen Sie Teile Ihrer Forschung?
Also im Sinne der Erforschung der Funktion des Gehirnes bereue ich nicht. Je ne regrette rien. Aber ich habe natürlich Angst vor den Anwendungen. Ich habe neulich mit einer kalifornischen Firma geredet, die interessiert war an meiner Technik. Die sagte, sie haben den Auftrag einer chinesischen Firma, um die Datenfluten von Kameras, die an Kreuzungen überwachen, zu verdauen, in denen sämtliche Gesichter erkannt werden sollen. Das ist also ein technisches Problem, das man irgendwie lösen kann, diese Datenflut zu verarbeiten. Aber das wird da eben vorbereitet. Und natürlich finde ich das furchtbar, dass also nun der Staat jeden Einzelnen auf der Straße verfolgen kann, auf jeden Schritt und Tritt. Also insofern muss ich sagen, muss ich jeden Strich, den ich in diese Richtung gemacht habe, bereuen.
Die künstliche Intelligenz ist schlimmer als die Atombombe, das sagt Professor Christoph von der Malsburg. Er ist ein weltweit anerkannter Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Er forschte unter anderem an der University of Southern California in Los Angeles und war Mitbegründer des Instituts für Neuroinformatik an der Ruhr-Universität in Bochum. Warum er heute vor der künstlichen Intelligenz warnt, das hat er anhand eines Filmszenarios beschrieben.
Der heißt Ex Machina. Und da wird es in metaphorischer Weise abgehandelt. Da kommen eigentlich nur drei Menschen drin vor. Den Macher der Roboter, den Hersteller der Roboter, einen jungen Test, einen Menschen, der zu Testzwecken angeheuert worden ist, und ein Roboter in wunderschöner weiblicher Gestalt. Und die Sache geht übel aus, indem der Macher des Roboters am Schluss ermordet ist. Der junge Student ist eingesperrt und der Roboter ist frei. Das kann man eben als metaphorisch für das ansehen, was da passieren könnte und was ja in vielen Filmen, so wie Terminator oder Matrix und so weiter, ausgeixt wird, dass eben eine uns feindlich gegenüberstehende künstliche Intelligenz uns entsorgt.
Aber da sagen wir natürlich, ja, ist ja alles Filmwelt und so weit sind wir noch lange nicht. Warum warnen Sie dennoch? Sind Sie einfach ein Visionär und gucken auf die nächsten 50 statt die nächsten 5 Jahre?
Ich denke, so ist das. Viele Menschen nehmen dieses Szenario nicht ernst, weil sie meinen, dass es natürliche Grenzen gibt, die durch den Computer nie überschritten werden. Also zum Beispiel Empathie oder überhaupt Gefühle oder Verständigung oder also das Verstehen der Welt oder Bewusstsein. Ich denke, dass es da gar, dass davor gar kein, gar nichts gewachsen ist, sondern dass das alles Probleme sind, die man wird lösen können. Es wird vielleicht noch, wie Sie sagen, 50 Jahre dauern, das kann sein. Aber diese Probleme werden alle, diese technischen Probleme werden alle gelöst werden. Und ich halte es für außerordentlich wichtig, dass wir Menschen jetzt anfangen, über die Ethik der Verhaltenssteuerung nachzudenken. Erstens einen klareren Blick darauf zu kriegen, wie die Verhaltenssteuerung in uns selber funktioniert. Da geht ja sehr viel schief. Also Kriege sind ja durch ein Grundverhalten in unserem Antriebsmechanismus verursacht, dass wir also freiwillig in den Krieg gehen, singend in den Tod, uns selber in die Luft sprengen, wenn unsere Gruppe danach fragt. Das sind Dinge, über die wir merkwürdig wenig reden, die von Politikern gerne ausgenutzt werden, dieses Verhalten. Aber die Philosophie, die Psychologie, Soziologie redet merkwürdig wenig drüber. Also wir müssen uns Klarheit drüber verschaffen, wie dieser Verhaltensorganismus in Tieren und Menschen passiert. Also die Verhaltensforschung tut das ja bis zum gewissen Grade. Und wir müssen uns Gedanken drüber machen, was wir bei künstlichen Organismen an Verhalten akzeptieren würden und wie wir das hoffentlich steuern können. In der ersten Generation können wir das ganz steuern, wir können denen die Ziele vorschreiben. In zweiten, dritten Generationen, die dann von denen selber konstruiert werden, wird uns das aus der Hand genommen werden. Aber wir müssen ein Gefühl dafür kriegen, wie man diesen Prozess auf einen guten Weg lenken kann.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört gehört. SWR 1.
Wer liest denn heutzutage Philosophen? Sehr viele. Und die Begeisterung für Philosophen zu wecken, ist eine Eigenschaft des Schriftstellers und Philosophen Wolfram Eilenberger. Er war Chefredakteur des Philosophie-Magazins und schafft es mit Bestsellern wie Zeit der Zauberer für Historie und deren Philosophen zu begeistern. So geschehen auch in SWR1 Leute am Freitag bei Wolfgang Heim. Sein Werk Zeit der Zauberer wurde in 24 Sprachen übersetzt.
Bei den Helden meines Buches jetzt, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Walter Benjamin, das sind ja nicht nur Philosophen, das sind globale Kulturikonen, die für Denken, für Philosophie an sich stehen. Und tatsächlich waren diese 20er Jahre, von denen mein Buch handelt, das letzte große Jahrzehnt der Philosophie, auch der deutschen Philosophie. Damals sprach man, wenn man philosophierte, insgesamt in der Welt Deutsch. Und diese 3, 4 Gestalten, die im Zentrum meines Buches stehen, verkörpern dieses letzte große Jahrzehnt.
Also auch eine gesellschaftlich spannende Zeit, diese freiheitlichen Weimarer Jahre, die dann abgelöst wurden von diesen dumpfen Nazi-Jahren?
Ja, also muss sagen, das Buch beginnt 1919, es endet 1929 und nach dem Krieg ist es so, dass es eine kulturelle, eine politische, eine wirtschaftliche Krise in Deutschland gibt und man kann ganz allgemein sagen, dass Krisenzeiten gute Zeiten für die Philosophie sind, weil man dann grundsätzlich neu darüber nachdenken muss, wer man ist und wer man sein will und diese 4 genial begabten Philosophen finden in diesen 10 krisengeschüttelten Jahren zu sich selbst, zu ihrer eigenen Stimme und sie entwerfen ein neues Bild davon, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Neues Bild heißt auch ein sehr unterschiedliches Bild?
Es geht von einer gemeinsamen Fragestellung aus, nämlich die Frage, was ist der Mensch? Und die Antwort, die alle 4 faszinierend auf je eigene Weise geben, ist erstmal ganz einfach. Der Mensch ist ein sprechendes Wesen. Die Sprache ist der Grund und das Fundament unserer Lebensform. Wir können über uns selbst gar nichts sagen, wenn wir nicht wahrnehmen, wie wichtig es ist, dass wir miteinander sprechen.
Was kommt dazu?
Hinzu kommt bei allen 4 der Drang, Philosophie zu leben, zu existieren philosophisch. Das heißt, es ist für sie kein Studium, es ist keine Karriere. Sie kämpfen jeden Tag mit ihren Lebensproblemen und setzen sie in Theorie um. Und sobald sie etwas Neues erkennen, ändern sie auch ihr Leben. Das heißt, eine ganz enge Bindung zwischen Leben und Denken, zwischen Theorie und Erfahrung, die beispielhaft fürs Philosophieren ist und die uns heute ein bisschen verloren gegangen
wobei
ist,
richtig. Wobei, wenn man sich die Biografien anguckt und das Leben und auch das Geld, das zur Verfügung steht, ein Leben zu führen, extrem unterschiedlich ist. Also Wittgenstein aus einer sehr, sehr reichen Familie, Walter Benjamin, der eigentlich gar nichts hatte.
Ja, Walter Benjamin kommt ja auch aus einer reichen Familie. Die Situation für viele junge Intellektuelle 1919 ist so, dass sie kein Geld mehr haben, dass ihre Eltern auch kein Geld mehr haben und sie auf einmal etwas tun müssen, auf das sie nicht vorbereitet sind, nämlich Geld zu verdienen. Viele fallen dann in den Abgrund. Walter Benjamin wird Tagesjournalist, lebt eine prekäre Existenz in Berlin. Wittgenstein verschenkt sein ganzes Geld und wird Grundschullehrer. Das heißt, es sind sehr extreme Charaktere, die extreme Lösungen für ihre eigenen Probleme und für die Probleme ihrer Kultur finden. Und die diese extremen Charaktere sind eben sehr oft keine angenehmen Menschen, aber sehr große und gute Philosophen.
Wie war es in finanzieller und materieller Hinsicht bei Martin Heidegger?
Der kam aus einer sehr einfachen Familie in Baden, Meßkirch. Der Vater war Küster, hatte nie viel Geld, wurde über Stipendien der katholischen Kirche großgezogen. 1919 ist es aber tatsächlich so, dass er auch nicht weiß, wovon er seine Familie ernähren soll. Es gibt tatsächlich Briefe, wo sie nicht wissen, was sie am nächsten Tag essen. Aber dennoch sagt Heidegger, wir werden nicht verhungern und Philosophie ist das, was ich machen will und ich werde nichts anderes tun in meinem Leben.
Wolfram Eilenberger ist Schriftsteller und Philosoph, einer der bekanntesten und vielseitigsten Philosophen. Vielseitig auch in sportlicher Hinsicht, denn in SWR1 Leute mit Wolfgang Heim am Freitag berichtete er von der Autoren-Nationalmannschaft, in der Wolfram Eilenberger mit Mitte 40 noch dabei ist.
Das ist ja auch interessant, das kennt ja jeder alternde Sportler, dass man sein Spiel umstellen muss und gewisse Dinge, die einem früher stark gemacht haben, die sind eben nicht mehr da.
Sehen Sie schon bei Ihren Kollegen oder auch bei den Trainern erste Tendenzen, dass man ihnen signalisiert, es ist doch irgendwann auch mal Zeit für einen ehrenwerten Abschied?
Davon habe ich bisher nichts gespürt. Ja, das gibt es und da muss man auch klug sein.
Kennt man eigentlich Mitspieler von Ihnen?
Das würde ich hoffen. Also wenn man sich für Literatur interessiert, dann kennt man Moritz Rinke und Benedikt Welz und Jochen Schmidt und viele andere. Wir sind wirklich ein lang gewachsener Kreis von Schriftstellern, die eben, weil sie einen Beruf haben, der sehr einsam ist, bei dem man niemanden kennenlernt, sich dann eben einmal die Woche treffen, um zusammen Fußball zu spielen und etwas zu tun, was man beim Schreiben gar nicht tut, nämlich schwitzen und keuchen und rennen.
Und die Lyriker sind die aggressivsten?
Man kann das mit Genres zuordnen. Die Dramatiker haben eben einen gewissen Hang zur Theatralik, wie auch Moritz Rinke. Die Romanautoren sind je nachdem, ob sie kurz oder lang schreiben, eben spritzig oder eher gemächlich. Und die Lyriker sind die Extremcharaktere, die hohe Ausschläge haben, im Guten wie im Schlechten.
Die in früheren Jahrzehnten Vorstopper gespielt hätten.
Ja, wir haben zwei Lyriker, die auch tatsächlich Vorstopper spielen und die auch oftmals an der Rotkarte nahe tänzeln.
Wie oft im Jahr spielen Sie und gegen wen?
Wir spielen gegen andere Länder wie Österreich. Es gibt eine ganze Autorenliga von Autoren in Europa, die sogenannte Writers League. Und wir fahren jetzt im Mai nach Italien. Wir haben etwa 6 bis 8 Spiele, auch jetzt bei der Buchmesse gegen das Gastland Norwegen. Wir sind gesponsert vom DFB, eine offizielle DFB-Mannschaft über die Kulturstiftung. Das heißt, das läuft auch alles mit Hymne, mit Trikot und mit Wimbel, ganz offiziell.
Mit Hymne?
Ja, sehr schön. Wir stehen dann immer und da werden Kindheitsträume wahr.
Spielt da ein Orchester oder kommt das von Band?
Das kommt vom Band, wie in jedem guten Dritte Weltland kommt das vom Band.
Und wer guckt dazu?
Eigentlich niemand. Also Freunde, Bekannte, manchmal Presse. Aber nach 10 Minuten hat man es dann auch gesehen. Und ich kann auch niemandem verwehren, wenn er da was anderes macht.
Spaßfaktor unverändert hoch?
Unglaublich hoch. Es sind auch Freundschaften, die da wachsen, auch über die Ländergrenzen hinweg. Und wir sind ja alle noch relativ junge Schreibende. Und im Schreiben kommt man ja erst mit 60, 70 vielleicht an eine Grenze. Es ist ein sehr schönes Netzwerk.
Und Sie hatten in der Vergangenheit, glaube ich, 2 Trainer, die leider beide nicht mehr leben. Detmar Kramer zum einen und Jörg Berger zum anderen.
Das stimmt. Jörg Berger hat das letzte Spiel, das er überhaupt gecoacht hat, das war das Endspiel um die Europameisterschaft der Writers League, das wir gegen die Türkei gewonnen haben. Glaube ich, 3 Wochen später ist er dann verstorben. Und bei Detmar Kramer kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Da haben wir gegen Argentinien gespielt. Wir lagen 1-0 zurück und dann nimmt er mich zur Seite auf die Seitenlinie und drückt mich so am Hals und sagt, Dicker, du machst noch dein Tor. Und das war eine sehr, sehr schöne Szene, an die ich mich gerne erinnere mit Detmar Kramer.
War es prophetisch oder hat es nicht funktioniert?
Es hat nicht geklappt und Detmar Kramer zu enttäuschen, das ist immer schlimm.
Eins gehört. SWR 1.